Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jao Gulami und heute gibt es wieder ein Wunschthema. Ich habe nämlich mal wieder Feedback bekommen, von der Anzahl her verhalten, aber immerhin. Das Thema heute ist die Gürtelrose, also Wunschthema oder im Fachjargon der Herpes Zoster. Und Herpes Zoster ist eine Erkrankung, die eine große Rolle spielt, die relativ häufig ist, wo aber viele den Mechanismus, wie es zu dieser Erkrankung kommt, wahrscheinlich gar nicht kennen. Und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte. Und deswegen habe ich mich über diese Anregung sehr gefreut. Insofern vielen Dank erstmal an die Tippgeberin, sage ich jetzt mal. Wer verursacht die Gürtelrose? Es ist das Varicella-Zoster-Virus. Und das Varicella-Zoster-Virus ist ein Virus, was 80-90% der Erwachsenen in sich tragen und deswegen auch das Potenzial für die Gürtelrose quasi in sich tragen. Es ist nämlich das gleiche Virus, was bei Kindern die Windpocken auslöst. Das ist also ein sehr ansteckendes Virus, was über die Schleimhäute der Atemwege, die Mundschleimhaut oder die Bindehäute der Augen aufgenommen wird. Und wie gesagt, so ab dem dritten Lebensjahr ist es so, dass einfach die Kinder sich gegenseitig anstecken. Und deswegen als Erwachsener hatten das in der Regel alle bekommen. Es sei denn, man hat die empfohlene Impfung gemacht, die ja schon ab dem 11. bis 14. Monat empfohlen wird. Und dann kann es eben sein, dass man auch ohne Erkrankung sozusagen einen Immunstatus hat. Wie geht das vonstatten? Also stellen wir uns mal vor, ein Kind steckt sich an beim anderen Kind. Ne? Die Windpocken, das sind ja so Hautveränderungen, bläschenförmig vor allem, die sehr, sehr ansteckend sind. Also sprich, die sind voller Viren. Und wenn jetzt ein Kind, zum Beispiel ein anderes Kind, wo das gerade ganz frisch auftritt und das vielleicht keiner mitkriegt, ich bin ja kein Kinderarzt, aber einfach mal so ein Szenario, oder ein Kind hustet mit Viren in dem Aerosol und das andere Kind kriegt das jetzt zum Beispiel ins Auge, in die Bindehäute, oder man fässt sich an und fest mit den Fingern in die Nase beim Popeln oder in den Mund, dann wird sozusagen das Virus aufgenommen. Das gerät dann sozusagen über die Lymphknotenstation in die lokalen Lymphknoten und von dort geht es ins Blut. Dann geht das sozusagen in die Leber, in die Milz und von dort fließt es dann in einer zweiten Phase sozusagen wieder übers Blut in die Atmungsorgane, gelangt dort in die Schleimhaut, kann also sozusagen über Aerosole ausgeatmet, abgehustet werden. Es gelangt in die Haut. In der Haut führt es dann zu typischen Läsionen, also zu typischen Stellen, kann man sagen, sprich Bläschen, Rötungen, und die Bläschen platzen dann irgendwann auf und dann gibt es Schorf, Wunden, und das ist so etwas, was relativ parallel läuft, ne? Abheilende Bläschen, neue Bläschen und Rötungen, und deswegen spricht man auch von dem sogenannten bunten Bild. So, und in der gleichen Phase, in dieser zweiten Phase, wo die Viren quasi übers Blut, über Immunzellen sich ausbreiten, gelangen eben einige davon in die Nervenzellen. Und zwar in die Nervenzellen, die sensibel sind. Das bedeutet, wenn wir über Nervenzellen sprechen in der Medizin, dann unterscheiden wir grob zwischen den Nervenzellen, die sozusagen an Muskeln zu Muskeln hinziehen und dort Bewegung zum Beispiel vermitteln oder den Reiz zur Bewegung weiterleiten, sodass der Muskel sich hinterher bewegt, dann sind das motorische Nervenzellen. Und wenn es Signale sind, die sensorisch sind, zum Beispiel von der Haut, ne, die Haut wird ja über Nerven, werden die Signale ans Rückenmark weitergegeben und von dort ans Gehirn. Und diese Nervenzellen, die das vermitteln, die haben Nervenzellkörper. Und diese Nervenzellkörper, die sind im Bereich des Spinalkanals. Also, Moment, das ist jetzt zu kompliziert. Also, die Nerven liegen sozusagen im Ja, in einem Bereich in der Nähe der Wirbelsäule, sagen wir mal so. Und das sind so, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so Knoten, wo die Nervenzellkörper alle gesammelt sind. Und das nennt sich Ganglion. Muss man sich aber nicht merken. Nur, was man sich merken kann, ist, dass die Varicella-Viren eben auch dort reingehen und dort bleiben die, im Prinzip lebenslang. Das bedeutet, jeder von uns hat in seinen Ganglien, also jeder, der Herpes, also die Windpocken durchgemacht hat, hat so eine kleine Ansammlung von diesen Viren, von diesen Varicella-Viren. Dass ich ab und zu Herpesviren sage, ist nicht schlimm, weil die Varicella, das Varicella-Zoster-Virus gehört zur Gruppe der Herpesviren. Ne? Viele verbinden ja mit Herpes immer nur den Lippenherpes, also Herpes-Simplex-Viren, aber die Windpockenviren sind auch Herpesviren. Im Übrigen ist das auch ganz interessant, weil dieses, dass sich die Herpesviren, dass die bleiben und immer mal zwischendurch Ausbrüche machen. Wir kommen ja nachher zur Gürtelrose. Das gibt es eben auch beim Simplex, Herpes-Simplex-Virus, also bei der Lippe. Also es ist ein ähnliches Vorgehen, dass Nerven diese Viren speichern und die dann von Zeit zu Zeit unter bestimmten Bedingungen wieder zu gewissen Ausbrüchen führen können. So, also diese Varicella-Viren sammeln sich also in diesen Ganglien, also in diesen Ansammlungen von Zellkernen der sensiblen Nerven, die die Haut zum Beispiel innervieren, ne? Also versorgen. So, und die Inkubationszeit jetzt der Windpocken ist etwa 2 Wochen. Und dann kommt es zu diesen Ausschlägen. Also ich rede jetzt nicht über die Gürtelrose, noch nicht, sondern noch über die Windpocken, weil es gehört einfach zusammen. Man muss sich so ein bisschen beides vorstellen können. Und dieser Ausschlag, der beginnt in der Regel am Körperstamm, ne, also am Rumpf, ja, Brust, Bauch, Rücken, und breitet sich dann aber übers Gesicht und Arme und Beine quasi aus. Und die Wangen sind praktisch immer betroffen, das ist relativ typisch. Die Fußsohle und die Handfläche bleibt frei. Und wie gesagt, ansonsten gibt es dieses bunte Bild von verschiedenen Veränderungen nebeneinander, je nachdem. Ne? Bläschen kommt, Bläschen platzt auf, es gibt eine Wunde, es gibt Schorf, neues Bläschen entsteht und das alles, diese ganzen Stadien sieht man halt nebeneinander. Also es ist ein bisschen uneinheitlich. So, ansonsten geht es den Kindern, das sind ja meistens Kinder, die das durchmachen, relativ gut, also wenig Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Und diese Ausschläge, dieses Exanthem, so nennt man das ja, Hautausschlag der äußeren Haut, heißt Exanthem, so wie Ex außen, glaube ich, dass es außen heißt. Wäre mal interessant, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber habe ich natürlich keine Zeit für. Ja, das bleibt so ungefähr eine Woche und dann heilt das in der Regel narbenlos ab. Es sei denn, es kommt dazu, dass, weil das eben auch juckt, dass die Kinder sich kratzen, dass da Bakterien reinkommen, dass es nochmal eine Infektion gibt. Ne? Kratzen sollen die natürlich eh nicht, weil dann haben sie überall die Viren an den Händen und können die dann noch schneller verbreiten. Aber ansonsten sind Komplikationen bei immunkompetenten Menschen eher selten. Es kann ganz viele Komplikationen sonst geben, aber da ich kein Kinderarzt bin, halte ich mich jetzt mal so ein bisschen zurück, was die Windpocken angeht. Man muss sehr vorsichtig sein mit Schwangeren, die das noch nicht gehabt haben. Also in der Schwangerschaft die Windpocken zu kriegen, kann zum Beispiel zum Abort führen, also zur Fehlgeburt, wenn es in der Frühphase entsteht. Und da können ganz viele schlimme Dinge passieren. Insofern ist sozusagen, wenn man unsicher ist, ob man vielleicht einen Immunstatus hat, ist auf jeden Fall Abstand geboten zu halten. Im Prinzip immer von Menschen mit Herpesinfektionen, wenn man selber nicht sicher ist, ob man vielleicht infiziert ist, weil in der Schwangerschaft eine Herpesinfektion kann immer Probleme machen. Ne? Also auch beim Lippenherpes vorsichtig sein, Abstand halten für die Betroffenen zu Schwangeren oder zu kleinen Kindern, ne? Oder auch eben Gürtelrose, wo wir ja gleich drauf kommen. So, Ja, jetzt kommen wir dazu. Die Gürtelrose oder auch der Herpes Zoster ist quasi eine Reaktivierung, eine lokale Reaktivierung einer Varicella-Zoster-Infektion. Also man könnte sagen, die Windpocken kommen zurück aus diesen Ansammlungen von Nervenknoten, aber sie betreffen nicht wieder den ganzen Körper, sondern eben nur den Bereich, wo dieser Nerv hinzieht. Ja? Und es ist ja so, dass so im Bereich des Rumpfes die Spinalnerven, also die Nerven, in deren Kern sich die Viren quasi verstecken, die innervieren jeweils so ein Hautareal, was wir nennen das Dermatom, müsst ihr euch aber auch nicht merken. Ich sage das natürlich nur für die Medizinerinnen, Mediziner, MFAs, Krankenschwestern und so weiter oder Krankenpfleger oder so, und diese Dermatome sind eben die Bereiche, die dann jeweils von dem zuständigen Nerven innerviert werden. So. Und letztlich ist es dann so, dass aus den Knoten über die Nervenbahn das Virus seinen Weg findet an die Haut und dann dort in der Haut quasi wieder lokal Windpocken auslöst. Ne? Also letztlich sieht das auch genauso aus, aber eben streng begrenzt. Und da das Ganze zum Beispiel in dem Bereich Lendenwirbelsäule relativ häufig ist und das so gürtelförmig aussieht, nennt man es Gürtelrose. Also Gürtelrose klingt ja erstmal schön, ne? Also eine Rose, eine Gürtelrose, oh. Aber ist eben nicht schön. Tut weh und meistens tut es schon weh, bevor man es sieht. Und das ist so ein Frühzeichen, wie man es erkennen kann. Ne? Man nennt das so, ja, es ist im Prinzip die Vorphase einer Gürtelrose, die kann so 7 bis 18 Tage dauern. Und da kommt es häufig schon zu Schmerzen, die so zwischendurch auftreten, dann weg sind. Manchmal bleiben die, manchmal ist es eine Überempfindlichkeit, manchmal ist es ein Schmerz, wenn man es berührt. Und dann kommt an der Stelle dann einige Tage später der Ausschlag, also das Exanthem. Und es ist eben streng begrenzt auf das Areal, was von diesem Spinalnerv sozusagen versorgt wird. Wie kann das passieren? Typisch ist Stress. Ja, wie kommt es? Also allgemein gesagt, es passiert dann, wenn das Immunsystem schwach wird. So, dann können die sich plötzlich wieder ausbreiten und werden nicht mehr so eingepfercht. So kann man sich das vorstellen. So, und wie schwächen wir unser Immunsystem zum Beispiel durch Stress? Wenn es uns sehr, sehr schlecht geht, oder wenn wir eine schwere Erkrankung haben, es gibt es ja auch wieder beim Herpes simplex zum Beispiel, typisch für Patienten mit einer schweren Pneumonie, einer schweren Lungenentzündung, die bekommen plötzlich häufig Lippenherpes. Warum? Weil die Lungenentzündung sie so sehr schwächt von Immunsystem, dass sie Lippenherpes bekommen. Und mit der Gürtelrose kann das theoretisch auch so passieren. Das heißt, schwere Erkrankungen können dazu führen, dass das Immunsystem es nicht mehr schafft, die Varizellenviren einzufärchen. So, und dann brechen die halt aus über die Nervenbahn. Hohes Alter kann auch ein Grund sein. Das bedeutet, wir kommen ja nachher nochmal zu den Impfungen, dass auch einfach ältere Menschen ein höheres Risiko haben, ein Zoster zu bekommen. Und auch da wird dann deswegen auch bei gesunden älteren Menschen die Impfung empfohlen. Ja, anders als bei den Windpocken ist dann eben bei den Betroffenen mit der Gürtelrose gibt es häufig Beeinträchtigungen des Allgemeinbefindens, Fieber, Kopfschmerzen und vor allem diese Schmerzen sind so das Hauptproblem bei dieser Erkrankung. Und in 12 bis 20% der Fälle kann es zu Komplikationen kommen, der sogenannten Post-Zoster-Neuralgie. Ja, das kann man sich so vorstellen. Der Zoster ist weg, also die Bläschen sind weg, die Haut sieht völlig normal aus, aber es tut trotzdem weh. Ja, das heißt stechende Schmerzen, brennende Schmerzen und das Ganze kann eben auch langfristig bleiben. Ja, das bedeutet, theoretisch kann man lebenslang Schmerzen in dem Bereich haben, was eine Horrorvorstellung ist. Ich habe Patientinnen und Patienten kennengelernt, bei denen das so war. Die Gürtelrose kann ja auch noch an anderen Stellen des Körpers auftreten, weil letztlich geht es nicht darum, dass sie wirklich gürtelförmig angeordnet ist. So kam es zu dem Namen, aber letztlich gibt es eben auch andere Bereiche, die nicht so selten betroffen sind, zum Beispiel im Gesicht, dass das Gebiet des Nervus ophthalmicus. Das ist der Nerv, der den Bereich oberhalb der Augen, der Stirn versorgt. Und in seinem Ganglion kann eben auch können die Varizellen bleiben. Und wenn die dann rauskommen unter stressigen Situationen, dann kann eben der Ausschlag so um das Auge herum auftreten. Und da kann es eben auch zu einer Komplikation kommen, dass das Auge befallen wird selber. Und das kann bis hin zur Erblindung gehen. Also es ist wirklich sehr ernst zu nehmen. Über die Therapie sprechen wir nachher noch gleich. Und zum Beispiel der Zoster Oticus, das ist dann ein, wenn im Bereich des Ohres der Nerv befallen ist, beziehungsweise die Varizellen aus den Ganglion des Nerven, der so die Haut im Bereich des Ohres innerviert, wenn die dort ausbrechen und da am Ohr zu diesen Veränderungen führen. Und da kann es auch zur Komplikation kommen des Innenohres mit Problemen im Gleichgewichtsorgan und so weiter. So, und also dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war, glaube ich, schon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, ob ich schon Medizin studiert habe oder ob es Abitur war. Jedenfalls hatte ich ganz viel Stress. So, und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, damals in Altona, der praktiziert jetzt nicht mehr. Und ich bin da hingegangen, weil ich erkältet war. Ne? Ich war gestresst und ich war erkältet und mir ging es schlecht. Und damals dachte ich noch, dass man mit Erkältung zum Arzt gehen muss. Und dass der eben dann irgendwas gibt und dann geht das weg, ne? So, und ich erinnere mich, ich hatte eine Mütze getragen, es war also im Winter, und ich hatte an der Stirn über dem Auge, ich glaube über dem linken, ich bin mir aber nicht mehr sicher, hatte ich halt einen roten Ausschlag, so, und der war da und irgendwie der war ganz lange da gefühlt, und ich hatte dann eine Mütze, so eine Wollmütze immer getragen, habe die so ein bisschen runtergezogen, dass man es nicht so sieht. Und es ragte wirklich nur eine kleine Ecke raus, ne? Und dieser Hausarzt hat mich so gefragt und sagte, was hast du denn da? Und hat er die Mütze hochgezogen und sagte, das ist ein Zoster. Und ich habe damals, glaube ich, also ich wusste gar nicht, was ist und so. Und er hat mir dann eine Therapie vorgeschlagen. Aber ich will damit sagen, ich muss ja damals, keine Ahnung, 20 oder so gewesen sein, um das 20. Lebensjahr. Also ich war jetzt nicht jemand, wo man sagt, chronisch krank. Ich war nicht jemand, der alt war, aber einfach der Stress, den ich hatte. Und dann diese schwere Erkältung und das alles zusammen hat mich anscheinend so geschwächt, dass es damals bei mir ausgebrochen ist, ne? Und dann eben auch, um Komplikationen mit dem Auge zu vermeiden, sollte man es eben auch behandeln. Wie man es behandelt, da kommen wir gleich noch zu. Die Schmerzen sind die große Komplikation und so kam ich ja überhaupt auf die anderen Varianten. Ich hatte eben auch Patientinnen, die eine Post-Zoster-Neuralgie im Bereich des Ophthalmikus hatten, also ums Auge herum. Also muss wohl ganz schlimm sein, wenn man das dann auch noch mitten im Gesicht hat. Diese Patientin war schwerstens beeinträchtigt dadurch, muss man sagen. Die Lebensqualität, das Lebensgefühl war schwergradig eingeschränkt durch diese Schmerzen, die sie möglicherweise lebenslang begleiten werden. Ne? Wie stellt man die Diagnose? Also im Prinzip ist es eine Blickdiagnose. Die Veränderungen der Haut sind so typisch, dass man, um eine Therapie zu beginnen, keine Labortests braucht. Man kann das im Prinzip, wenn man das ein paar Mal gesehen hat, so diagnostizieren und man sollte es dann natürlich schnell behandeln. Schnell behandeln heißt in erster Linie antiviral mit Medikamenten. Acyclovir ist so das bekannteste, es gibt aber inzwischen auch andere Wirkstoffe gegen die Gürtelrose. Aber bei Acyclovir ist es so, dass man eben eine gewisse Dosis über 7 Tage, 8 Tage ergibt. Ich spreche jetzt hier nicht, weil es ist ja ein Podcast und man muss ja immer aufpassen mit Dosierempfehlungen und das könnt ihr euch alles angucken. Es gibt 2 sehr gute Quellen. Es gibt eine Leitlinie vom AWMF. Das ist ja so dieser Verlag, wo ihr auch online einfach googeln könnt, Leitlinie Herpes Zoster zum Beispiel, ne, oder Gürtelrose, und dann kommt ihr auf diese Leitlinie, die ist auch noch gültig. Oder ihr geht auf die Seite des Robert-Koch-Institutes und macht euch da schlau, ne? Insofern jetzt hier keine Dosierempfehlung in einem Podcast. Ich finde, das muss auch nicht sein. Die Naturheilmedikamente, also es gibt auch Empfehlungen, habe ich jetzt recherchiert, für Enzympräparate. In den Quellen, in denen ich geguckt habe, sollen die auch sehr effektiv sein, aber ich sage jetzt einfach mal, ich persönlich würde da die schulmedizinische antivirale Therapie bevorzugen, und so würde ich es auch meinen Patientinnen und Patienten empfehlen, weil die eben sehr gut vertragen wird und sehr effektiv ist. Und da geht es ja wirklich auch darum, dass es schnell bekämpft wird. Und da an der Stelle bin ich dann wirklich ein knallharter Schulmediziner. Was jetzt die Komplikationen angeht, Post-Zoster-Neuralgie, die wird zwar mit Schmerzmitteln auch behandelt, aber es hat sich herausgestellt, dass bei diesen Nervenschmerzen eben auch andere Medikamente zum Einsatz kommen können. Das ist ja häufig ein Fall für die schmerztherapeutischen Spezialistinnen oder Spezialisten. Aber so von den Kategorien her werden Antidepressiva eingesetzt, Antikonvulsiva, das sind sozusagen krampflösende Medikamente, oder auch wie heißt denn das nochmal? Gabapentin. Ach, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall so Medikamente, die man jetzt nicht unbedingt so bei einfachen Kopfschmerzen oder anderen Schmerzen einsetzt, sondern das ist schon so ein bisschen komplexer und es gehört dann auch in die Hände von Spezialisten. Lokal kann man behandeln mit Lidocain zum Beispiel, das ist ein Lokalanästhetikum, oder da kommt wieder die Naturheilkunde zum Einsatz mit Capsaicin. Präparaten. Capsaicin ist sozusagen der Wirkstoff vom Cayennepfeffer. Ne? Kann man auch erfolgreich lokal einsetzen. Prophylaxe, wie kann man es verhindern? Also wichtig, das wird ja von der STIKO empfohlen, dass man kleine Kinder impft gegen die Windpocken, wie gesagt, ab dem 11. bis 14. Monat die erste Impfung und dann sozusagen eine zweite Impfung ab dem 15. bis 25. Monat. Bei Erwachsenen wird auch eine Impfung empfohlen. Also bei Erwachsenen geht man davon aus, dass alle das hatten, dass jeder das Virus in sich hat, aber der Ausbruch kann oder die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches kann eben deutlich reduziert werden, wenn man sich impfen lässt. Es gibt einen Totimpfstoff. Shingrix ist der Handelsname. An dieser Stelle darf ich es nennen, weil das meiner Kenntnis nach so der einzig zugelassene Impfstoff ist. Aber ich lasse mich gern belehren. Also wenn jemand jetzt irgendwas anderes hat, gerne an mich schreiben und ich werde bei der nächsten Folge dann eine Richtigstellung machen. Der Impfstoff ist im Prinzip ab 18 zugelassen bei Risikopatienten. Er ist nicht zugelassen zur Prophylaxe der Windpocken, das muss man sagen. Der Windpockenimpfstoff ist ja ein Lebendimpfstoff, das Shingrix ist ein Totimpfstoff, der konjugiert ist, also der ist gekoppelt an bestimmte Substanzen, die Immunantwort etwas verstärken. Und chronisch Kranke ab 50 wird er empfohlen und Gesunde ab 60. Praktisch läuft das so ab, dass zwei Impfdosen gegeben werden, also die erste Impfung und dann 2 bis 6 Monate später die zweite, und der Impfschutz besteht sozusagen nach der zweiten Impfung. Das Problem beim Shingrix ist, dass die Impfreaktion wohl relativ häufig ist. In 10% der Fälle gibt es relevante Lokalreaktionen, Schwellungen, Schmerzen, Rötungen, und es kann systemische Reaktionen geben wie Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, aber das Ganze hält, wenn man zu den betroffenen 10% gehört, statistisch nur 1 bis 2 Tage an. Ne? Es ist ansonsten eine sichere Impfung und das reduziert das Risiko um den Faktor. Also auf der Seite des Robert-Koch-Instituts gibt es so ein Datenblatt, das können wir euch angucken. Ich glaube, es steht drauf, dass ohne Impfung von 100 Menschen im Laufe des Lebens 33 eine Gürtelrose bekommen und nach der Impfung sind es 3 von 100. Ne? Und wie man jetzt den Faktor daraus macht, ja, ich sag ja immer, ich bin nicht so gut in Mathe. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal zur Gürtelrose und zu den Windpocken und zum ja, und zu dem, was ich jetzt gerade so erzählt habe. Ihr seht, dass es sich lohnen kann, mir, oder ihr hört besser gesagt, Wünsche zu schreiben. Ne? Ich gehe gerne drauf ein, nicht immer sofort, aber immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es passt auch. Ich habe ein paar Themen immer so in der Pipeline, einige sind aber sehr arbeitsaufwendig, wo ich immer denke, oh, jetzt noch vorbereiten und so weiter, andere gehen ein bisschen schneller. Aber wenn ihr irgendwas habt, wie gesagt, das wollt ihr gerne hören, schreibt mir bitte an podcast@lunge-vital.de. Gut, ansonsten war es, die Woche ist ja noch nicht rum, aber es ist eine anstrengende Zeit im Moment. Das liegt daran, dass wir im Moment ein bisschen unterbesetzt sind, personell. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit weniger Köpfen weniger schaffen. Und das bedeutet, dass wir eben dort Sachen liegen lassen müssen, wo es am wenigsten wehtut, wo es am wenigsten beeinträchtigend ist. Das können irgendwelche Papiere sein, die wir irgendwie fertig machen sollen. Das können Berichte sein. Das können auch mal Rückrufe sein, die nicht in adäquater Zeit stattfinden. Es ist eben so, dass man nicht zaubern kann und der Tag hat nur so und so viele Stunden. Und es geht ja auch nie nur um die aktuelle Situation, sondern man muss mit seinen Kräften raushalten, damit hier nicht alle ins Burnout reinrutschen. Was schön ist, ist, dass das Wetter schön ist. Das macht gute Laune. Vom Gemüt her muss man sagen, wenn wir jetzt Dunkelheit hätten, schlechtes Wetter und Kälte, dann weiß ich auch nicht. Haben wir aber zum Glück alles nicht. Der Sommer ist jetzt endlich gefühlt angekommen. Bald ist Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr alle für euch ein paar Gründe finden könnt, sich aufs Wochenende zu freuen. Und wenn nicht, ruft Menschen an, die ihr mögt, die ihr vielleicht liebt und fragt, ob ihr irgendwas mit denen zusammen machen könnt. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass die Antwort kommt, dass jemand schon beschäftigt ist. Aber vielleicht hat ja die Person oder die Personen auch Zeit und auch Lust und freut sich darauf und hat nur darauf gewartet, dass ihr euch meldet. Und endlich habt ihr es getan und ihr könnt euch auf ein tolles Wochenende freuen, wo ihr vielleicht ein schönes Eis essen geht oder ja irgendwas Schönes draußen bei guter Luft zusammen macht. Ne? Also gestaltet euch das Leben schön, positive Impulse für sich selber setzen, aber auch für andere und das Ganze strahlt und heilt dann sozusagen auf euch zurück. Gut, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. So klingt so ein bisschen blöd, ne? Wenn ich am Donnerstag die Folge aufnehme und der Freitag noch vor uns steht. Aber ich habe morgen leider einen wichtigen Termin. Leider, weil es ein Geschäftstermin ist, an dem aber sehr viel hängt. Und deswegen muss ich morgen zeitlich die Praxis verlassen. Und deswegen heute schon die Aufnahme am Donnerstag. Also lasst es euch gut gehen. Hakuna Matata. Bis zum nächsten Mal. Ciao.